Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen zu einer Stunde Kultur vom Tage. Annegret Kramp-Karrenbauer, Bauer, Ursula von der Leyen und Angela Merkel, drei politisch mächtige Frauen, fröhlich lachend vereint. Dieses Bild ging heute durch die Medien und schon reden manche vom Ende des Patriarchats. Aber ist der Jubel mancher Feministin nicht verfrüht? Gleich dazu ein Gespräch mit der Soziologin Paula Irene Willer. Außerdem schauen wir in der kommenden Stunde nach Bregenz. Auf den Rigoletto gestern folgte heute die Premiere der Oper Don Quixote. Wir beleuchten die Querelen am Haus der Kunst in München, ziehen Bilanz des Festivals in Avignon und besuchen eine Ausstellung in Hamburg mit Fotografien von Walter Scheels. Er bringt seine Arbeit so auf den Punkt.
Ich fotografiere Tiere wie Menschen und alle wollen geliebt werden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sind die Tage des Patriarchats endgültig gezählt, jetzt wo drei CDU-Frauen wichtige Führungsämter besetzen? Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Ursula von der Leyen als frisch gewählte europäische Kommissionspräsidentin und Annegret Kramp-Karrenbauer als die neue Verteidigungsministerin. Die Titelbilder vieler Zeitungen druckten das Bild mit den dreien bei der Vereidigung im Schloss Bellevue und schon ist von einer historischen Aufnahme die Rede. Die Taz titelt über das Bild des CDU-Trios: So haben wir uns das Ende des Patriarchats aber nicht vorgestellt. Wie bemerkenswert ist dieser Vorgang wirklich und ist der Jubel der Feministinnen berechtigt? Das möchte ich jetzt von Paula Irene Willer wissen. Sie ist Soziologin und Genderforscherin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und für uns am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Willer.
Guten Abend.
Drei Frauen in sehr mächtigen Positionen gewählt, ohne Quote, ohne dass ihr Geschlecht thematisiert wurde. Ist dieser Vorgang bemerkenswert oder einfach nur zeitgemäß?
Beides. Also ich glaube, er ist schon bemerkenswert, tatsächlich auch als historisches Ereignis, dass das nämlich in einer gewissen Selbstverständlichkeit so geschehen ist. Eben ohne, dass es darum ging, nun mit irgendwelchen Frauenthemen aufzuwarten, ohne, dass ein großer Plan oder eine Quote, irgendwelche besonderen Maßnahmen dahinter standen, sondern dass sich das gewissermaßen, kann man erstmal sagen, so ergeben hat, dass es symptomatisch vielleicht für unsere Zeit. Und dass es eben so symptomatisch ist, ist gewissermaßen bemerkenswert, gerade weil es sich so ergeben hat. Also insofern beides.
Sie sagen, das ist ein historischer Vorgang. Würden Sie auch sagen, dass das Bild ikonischen Charakter hat?
Ja, jetzt erstmal offensichtlich wird es so wahrgenommen, dass eben da drei Frauen sitzen, sozusagen inthronisiert oder auf Stühlen, die die Macht bedeuten. Das wissen wir nun alle bei diesem Bild. Und dass sie das relativ, fast schon vergnügt und nüchtern gleichzeitig tun. Da steht einfach dieses Bild dafür, dass eben diese drei Frauen nun als sehr mächtige Frauen unsere Geschicke bestimmen. Insofern ist das zunächst mal ein wichtiges Bild, ob es wirklich historisch ist. Das muss halt eben der Lauf der Zeit dann zeigen.
Jetzt wird das Frauentrio von Feministinnen gefeiert. Vom Ende des Patriarchats ist hier und da schon die Rede. Aber man findet natürlich auch meist männliche Kommentare, wie zum Beispiel Merkels mächtige Mädels. Dazu fand ich dann auch eine schöne Twitter-Reaktion. Da stand: Stell dir vor, du bist 50 plus, hast gerade wichtige politische Ämter besetzt und wirst trotzdem als Mädel bezeichnet, nur damit ein Redakteur seine lausige Alliteration durchdrücken kann.
Habe ich auch gelesen. Ja. Ist ein guter Kommentar, das stimmt. Aber ich glaube auch, das ist nicht die ganze Wahrheit der journalistischen Begleitung jetzt dieses Vorgangs und auch nicht dessen, was er tatsächlich ist. Also ich würde schon auch sagen, dass zu den bemerkenswerten Zeiten und der Tat, die wir da jetzt erleben oder die Situation auch gehört, dass sich so über Männer auch sprechen ließe und auch gesprochen wird. Also dass man von den Jungs oder so spricht. Und wenn wir uns erinnern beispielsweise, als dieses Foto kursierte von Heimat- und Innenminister Seehofer mit seiner Mannschaft, mit Betonung auf Mann sozusagen, diese Gruppenbilder ohne Damen, das wurde ja auch wiederum sehr, sagen wir mal, kritisch bis spöttisch und ich meine auch zu Recht, vor allem in Social Media kommentiert. Also welche Gesellschaft soll das nun sozusagen auch da darstellen. Und was soll das? Also sozusagen, Männer sind nun auch geschlechtlich markiert im Diskurs. Und das gehört eben zu der Selbstverständlichkeit, dass Frauen in Macht sind, auch dazu, dass nun auch Männer mit ihrer Geschlechtlichkeit im Fokus stehen der Öffentlichkeit. Also insofern würde ich das mit den Mädels in Anführungszeichen, ich finde das auch sehr unglücklich, teile gewissermaßen ein bisschen den Spott oder die Kritik. Aber ich würde das auch politisch nicht so überbewerten. Ja, das ist nicht nur eine Verniedlichung. Aber ich finde bemerkenswert an der Stelle ist tatsächlich doch mehr, als ich zunächst dachte. Ich habe heute nochmal recherchiert, schon das Geschlecht dieser Frauen ein Thema. Also die Zeit hat jetzt Madame Europa und also immer wieder wird auch betont. Aber ich finde auch in einer anerkennenden Art und Weise, dass nun erstmalig eine Frau in der EU diesen Posten übernimmt, dass nun erstmalig diese Häufung von Frauen in so wichtigen oder mächtigen Ämtern da ist. Und das fällt vielen auf, aber es ist nicht zwingend immer eine sexistische Kommentierung.
Sie haben es gerade schon gesagt, in der EU wird es weiblicher zugehen. Irgendwann kommt dann auch noch Christine Lagarde dazu, die dann die Spitze der Europäischen Zentralbank übernehmen wird. Wenn dann zwei wichtige EU-Schlüsselpositionen mit Frauen besetzt sind, würden Sie sagen, dass wir dann in der Politik das Ende des Patriarchats ausrufen können?
Nein, würde ich nicht. Also da, glaube ich, gehört mehr dazu. Nicht, dass ich selber mit dem Begriff Patriarchat so viel arbeiten würde oder selber das so vertreten würde, aber feministische Positionen, die Patriarchatskritik betreiben und ein Ende des Patriarchats wollen, meinen damit nicht nur, dass irgendwelche Frauen auf irgendwie wichtigen Ämtern in Politik und Ökonomie sitzen, sondern verbunden ist mit dem Ende des Patriarchats in feministischer Perspektive auch eine bestimmte inhaltliche Ausrichtung, eine Herrschaftskritik, eine, die ja wesentlich weiter geht als nur in Anführungszeichen, dass nun auch Frauen Spitzenämter in Politik und Wirtschaft übernehmen. Das muss man nicht teilen, ja, aber man muss, glaube ich, erstmal sehen, dass das Ende des Patriarchats so viel mehr bedeuten würde im politischen Raum als das, was wir jetzt erleben. Und insofern ist dieser Titel von der Taz ja so genial, weil er genau darauf verweist, ja, wenn die Taz titelt, das Ende des Patriarchats haben wir uns anders vorgestellt, dann ist genau darauf ja angespielt, dass das Ende des Patriarchats eben doch eigentlich im politischen Sinne sehr viel mehr umfasst, als dass eben Frauen in wichtigen Ämtern sind. Also in dem Sinne konservative Frauen, die jetzt auch nicht besonders feministisch sind, die keine feministische Agenda haben im Sinne des globalen Endes, der Ausbeutung der Frauen als Gruppe und so weiter. Davon könnte ja eine Lagarde oder auch eine Kramp-Karrenbauer kaum weiter entfernt sein. Ja, das sind eben keine feministische Positionen.
Und Frau Willer, ist es dann auch ein Mythos, dass sich die politische Kultur ändert, wenn mehr Frauen in den Führungspositionen sind?
Ja, das ist ein Mythos, auf jeden Fall im Hinblick auf politische Haltungen, politische Positionen, Agenda, Formen Politik zu machen, Themen, die besetzt werden, die politische Kultur, die mit vielleicht einer bestimmten Regierung oder so zusammenhängt. Wir wissen das doch historisch. Frauen sind genauso, sagen wir mal, politische Führerinnen oder Menschen oder Abgeordnete oder Regierungschefin wie alle anderen Menschen auch. Also sie können auch sehr hart, sehr böse, sehr machiavellisch, sehr militärisch, soldatisch und so weiter sein, so wie es auch Männer in politischen Ämtern gibt, die sehr kommunikativ, empathisch bis hin zu emotional, fürsorglich und so weiter sind, also vielleicht eher als weiblich kodierte Fähigkeiten oder Kompetenzen oder Formen in den Vordergrund rücken. Was sich wahrscheinlich ändert, ist, je mehr Frauen in sichtbaren politischen Ämtern sind, umso selbstverständlicher wird es, dass auch Frauen dies tun. Und das ändert sich, dass sozusagen Frauen jetzt eben nicht mehr als nur Frauen und als Geschlecht wahrgenommen werden, sondern im Hinblick auf ihre Politik beurteilt werden. Aber wie ihre Politik im Einzelnen ist und ihre Haltung, da gibt es nichts spezifisch Weibliches, auch wenn sich das manche vorstellen oder wünschen oder sich selber so verkaufen mögen.
Also die letzten Tage des Patriarchats sind noch nicht gezählt, aber es hat sich einiges geändert, das sagt Paula Irene Willer, Soziologin und Genderforscherin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Bregenzer Seefestspiele, die sind im vollen Gange. Gestern haben wir hier ein Fazit von der Rigoletto-Premiere berichtet. Heute stand bereits die nächste Neuproduktion auf dem Spielplan. Jules Massenets Spätwerk, die Oper Don Quixote, also die Geschichte jenes Ritters von der traurigen Gestalt, eine der faszinierendsten Figuren der Weltliteratur. Ein Besessener, der gegen Windmühlen kämpft, die er für furchtbare Riesen hält, der sich erfolglos in Dulcinea verliebt, bei allem treu begleitet vom knappen Sancho. Alles, was diese Geschichte so an turbulenten Geschehen hergibt, hat Massenet in Klänge der unterschiedlichsten Art übersetzt. In seiner Oper finden sich Knalleffekte, Kastagnettenklänge und jede Menge Tänze. Anders als gestern der Rigoletto fand die heutige Premiere nicht auf der reizvollen und beliebten Seebühne statt, sondern im Bregenzer Festspielhaus. Und dort im Publikum war heute Abend für Fazit Uwe Friedrich. Schönen guten Abend nach Bregenz.
Guten Abend.
Inszeniert hat heute Abend die aus Paris stammende Regisseurin Mariam Clément. Bekannt ist sie durch Inszenierung an großen Opernhäusern von Wien über Straßburg, Paris und London. Durch welche Welt lässt sie Don Quixote denn in Bregenz ziehen?
Durch ganz verschiedene. Es fängt erstmal gar nicht mit der Oper an, sondern mit einer Gillette-Werbung, mit der berühmten The Best Man Can Be, für das Beste im Mann. Und dann regt sich jemand im Publikum furchtbar auf, was diese Werbung denn da solle und was das jetzt mit dem Bart sei. Und bald dürften wir Männer gar keine Bärte mehr tragen. Das erweist sich sehr schnell natürlich als inszeniert. Der geht dann auf die Bühne. Da ist ein Theater auf dem Theater hingestellt, auch ein Don Quixote. Erkennbar an diesem charakteristischen Spitzbart und der Rasierschüssel als Hut kommt auch, setzt sich zu ihm. Und die sehen dann im ersten Akt eine ganz plüschige, statische, uralte 19. Jahrhundert-Inszenierung mit eben Fächern und Kastagnetten. Der nächste Akt, Kampf gegen die Windmühlenflügel, spielt in einem Hotelbadezimmer und die Windmühle, das ist der Ventilator, der mit der Klobürste bekämpft wird. Danach geht es noch in ein Großraumbüro, die den Schmuck sucht, Don Quixote in Gotham City als Spider-Man, und er stirbt dann wieder auf dem Theater, auf dem Theater. Das ist so eine Reise durch die Zeiten, durch, wenn man ganz wohlwollend ist, durch Männlichkeitskonzepte, die Mariam Clément hier wohl zeigen will. Das Problem ist aber, dass überhaupt keine, weder eine kohärente Figur des Quixote entsteht, noch eine Beziehung zwischen den Dreien, zwischen Dulcinea, Sancho und eben dem Ritter von der traurigen, hier heißt es, von der langen Gestalt.
Da gab es dann wenigstens Pferde auf der Bühne.
Es gibt ein Pferd, ein ausgestopftes Pferd, auf dem im ersten Akt, diesem Historisierenden, der Quixote einmal über die Bühne gezogen wird. Es ist wohl komisch gemeint. Vieles andere, was komisch gemeint ist an diesem Abend, ist dann wirklich nur unfreiwillig komisch und zieht sich extrem in die Länge, dadurch, dass es eben sehr statisch nur behauptet wird, dass wir durch die Zeiten reisen.
Okay, dann, wenn Sie die Inszenierung gar nicht überzeugt hat, vielleicht die Kostüme, das Bühnenbild?
Auch da muss man sagen, das ist so von der Stange inszeniert und entworfen, dass eben dieses Großraumbüro, wo Sancho auf einmal eine Mini-Pli-Frisur trägt und Quixote so der Computer-Nerd ist, der versucht, die attraktive Sekretärin irgendwie rumzukriegen, die sie aber abweist. Und das sieht genau so aus, wie Sie sich das jetzt vorstellen, wie man das von tausenden Bildern kennt. Überhaupt nichts Originelles, was dort visuell geboten wird. Im großen Gegensatz zu gestern Abend beim Rigoletto, wo es ja ein großes Überwältigungstheater war.
Gut, dann bleibt uns jetzt ja bei der Oper dann nur noch die Musik. Sprechen wir darüber? Vielleicht hören wir erstmal einen Ausschnitt. Wir hören jetzt hier mal ein kleines Duett. Don Quixote im Duett mit seiner angebeteten Dulcinea. Sweet. Gábor Brecz als Don Quixote und Anna Gorjachowa als Dulcinée. Herr Friedrich, konnten die beiden oder überhaupt der musikalische Teil des Abends, konnten die Sie glücklich machen?
Die Sänger schlagen sich wirklich sehr, sehr gut. Anna Gorjachowa ist eine Dulcinée mit der richtigen Tiefe, mit dieser Mezzofarbe, die die verführerische Frau braucht. Wirklich toll. Gábor Brecz, auch ein richtig guter Don Quixote. Und David Stout, ein ihm gewachsener Sancho Panza. Die alle leiden allerdings unter Daniel Cohn und seinen verschleppten Tempi. Der trifft weder die Farbe dieses melancholische, zurückschauende und traurige, über den zum Schluss stirbt Don Quixote, ja, ohne seine Dulcinée nochmal getroffen oder ohne zu dieser Liebesbeziehung gekommen zu sein. Dieser melancholische Tonfall fehlt den ganzen Abend, wenn es gibt so ein paar Zwischenspiele, die werden total verschleppt und dann fallen sie in ein Loch. Offenbar ist Daniel Cohen von dem Klang und von sich selbst so ergriffen, dass er da erstmal eine Pause machen muss und wir gucken auf den roten Vorhang, denken, geht's irgendwann noch mal weiter. Eine zähe Angelegenheit auf jeder Ebene und die Sänger haben daran zwar am wenigsten Schuld, kämpfen aber auf verlorenem Posten.
Jetzt bin ich kurz irritiert, Herr Friedrich. Angekündigt war ja der Dirigent Antonio Fogliani. Heute Abend war das dann Daniel
hier
Cohn.
In meinem Programmheft, das ich hier vor mir habe, steht Daniel Cohen.
Gut, also
daran halte ich mich jedenfalls. Es war ein verschleppter Abend. Ich möchte hier niemandem falsch etwas unterstellen. Ich habe das Programmheft hier vor mir. Da steht musikalische Leitung Daniel Cohen.
Gut, also der hat Sie auch nicht wirklich überzeugt mit seiner Arbeit. Aber die Sänger immerhin waren zumindest etwas, ein bisschen Trost angesichts einer öden Inszenierung, wie Sie sagen.
Ein Abend, den man wirklich nicht empfehlen kann. Wer Don Quixote zum ersten Mal hört, kriegt einen vollkommen falschen Eindruck. Es ist eine großartige, melancholische, zurückblickende Oper mit wahnsinnig toller Musik. Davon war heute Abend nichts oder wenig zu spüren.
Jules Massenets Oper Don Quixote im Festspielhaus Bregenz. Regie Mariam Clément und musikalische Leitung Daniel Cohn. Für uns gesehen von Uwe Friedrich und die nächste Vorstellung, wenn Sie jetzt dennoch neugierig sind, die gibt's am kommenden Sonntag.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Gefeiert werden seit dem vergangenen Jahr im Haus der Fotografie in Hamburg die Hamburger Helden. Das ist eine Reihe, in der Hamburger Fotografen vorgestellt werden. Ab morgen können die Besucher hier die Arbeiten Walter Scheels entdecken. Scheels arbeitete lange als Werbefotograf. Von ihm stammen auch zahlreiche Buchprojekte und Reportagen für Magazine wie Stern oder Eltern. Der Mensch, das ist seit 50 Jahren das zentrale Thema seiner Arbeit. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden jetzt erstmals in Hamburg in einer großen Retrospektive gezeigt. Annette Schneider durfte sich bereits in der Ausstellung umsehen, begleitet vom Fotografen Walter Scheels.
Wenn man hier diese drei Bilder von Neugeborenen sieht, das mittlere Bild sieht aus, als wäre das ein alter Mann.
Walter Scheels steht vor drei großen Schwarz-Weiß-Aufnahmen am Beginn der Ausstellung. Sie zeigen nur die Gesichter von Säuglingen, nicht niedlich, sondern abgekämpft, erschöpft, greisenhaft.
In Wirklichkeit sind das Bilder. Dieses Bild ist vielleicht 2 Minuten alt. Das war unmittelbar nach der Geburt.
Durch einen Magazinauftrag über Säuglinge fand Scheels in den 1970er Jahren zu seinem großen Thema, dem Porträt. Seitdem fotografiert er Menschen, stets auf der Suche nach dem nackten, unverstellten Gesicht.
Das sind die Momente, ja, die mich interessieren.
1936 in Landshut geboren, hatte Scheels ursprünglich Schaufensterdekorateur gelernt. Doch mit 30 ging er nach New York, um Fotograf zu werden. Seit den 70er Jahren arbeitete er erst in München, dann in Hamburg für Unternehmen und Magazine. Die Ausstellung, die auf jegliche Chronologie verzichtet, konzentriert sich allerdings ganz auf seine parallel entstandenen Schwarz-Weiß-Serien und Langzeitprojekte.
In meiner ganzen Auftragsarbeiten, auch in der Werbung, hatte ich immer eine Schwarz-Weiß-Kamera dabei, um das zu fotografieren, was mich interessiert hat. Man muss da ganz streng unterscheiden zwischen Auftrag, da werde ich bezahlt, und den muss ich so machen, wie er verlangt wird. Und nebenbei mache ich das, was mich interessiert.
Wie so oft entpuppt sich das nebenbei Entstandene als das Wesentliche. Da gibt es Aufnahmen aus New York, in denen er 1966 reiche Weiße mit armen Schwarzen konfrontiert, sich langweilende pelzgewandete Damen im Central Park und arbeitssuchende und demonstrierende Schwarze. 1974 entstand eine witzige Serie über Frauen beim Friseur, die unter gewaltigen Trockenhauben und mit dem Wunsch nach einem anderen Ich in die Kamera blinzeln. In den 80er Jahren veränderte sich Scheels Fotografie grundlegend. Der erhellend kritische Blick wich der großen existenzialistischen Geste. Seitdem fotografiert Scheels fast nur noch im Atelier und konzentriert sich ganz auf das Gesicht seines Gegenüber, das er vor einfarbig dunklem Hintergrund zeigt.
Im Gesicht verändert sich das meiste. Das Gesicht ist wie eine Kleidung. Wir verkleiden uns und dann sind wir das, was wir vortäuschen. Und so ist auch das Gesicht.
Da sieht man Angela Merkel, Helmut Schmidt, Campino und andere, die ihre Hände in die Kamera halten, die für Scheels das zweite Gesicht sind. Man sieht Aufnahmen aus seiner wohl bekanntesten Serie »Nochmal Leben« von Sterbenden im Hospiz. Auf großem Format zeigt er die Gesichter blinder Menschen oder 12-mal die sich wandelnde extreme Mimik einer Frau mit Down-Syndrom. Für Ingo Taubhorn, den Leiter des Hauses der Fotografie, ist Walter Scheels einer der letzten Vertreter der klassischen Porträtfotografie. Und so gelte es mit der Ausstellung,
einen Fotografen zu würdigen, der mit einer Intensität sich mit Menschsein, mit Leiden beschäftigt hat, die oft in der Gesellschaft ausgeblendet werden.
Scheels macht Menschen, die wir lieber übersehen, bildwürdig, monumentalisiert sie. Doch die Methode, sie konsequent aus dem sozialen Umfeld zu lösen, hat ihre Tücken. Über die Gesellschaft, die die Abgebildeten zu Außenseitern erklärt, erfährt man nichts. Und durch den bedeutungsvoll aufgeladenen schwarzen Hintergrund kippen einige Bilder auch schon mal ins Mystische, schrammen hart am Kitsch vorbei. Etwa wenn neben dem großformatigen Schwarz-Weiß-Bild einer toten Frau mit üppig weißem Haarschopf die Aufnahme eines auf schwarzem Grund schwebenden Fötus hängt. Oder wenn man plötzlich vor großen Tierporträts steht, einem Hühnerkopf im Profil, einem Schimpansen, einem Hund.
Ich fotografiere Tiere wie Menschen. Im Grunde genommen sind sie sehr verwandt. Und alle, und das ist wohl das zentrale Thema überhaupt, alle wollen geliebt werden.
Sehr berührend wirkt dagegen das erstmals in Auszügen gezeigte, völlig unspektakuläre Projekt über transsexuelle Jugendliche, an dem Scheels seit 6 Jahren arbeitet. Dort geht es eben nicht nur um Gesichter, sondern um Gesellschaft. Mit beeindruckendem Mut nutzen die jungen Menschen die Kamera für ein Statement wider alle Vorurteile. Das wunderbar Verwirrende dabei, schon das jeweils erste Bild des Langzeitprojekts zeigt, wie gefühltes und optisches Geschlecht längst miteinander übereinstimmen. Und so sind es in der Folge meist nur kleine Gesten oder entspannter werdende Gesichtszüge, an denen man erkennt, wie die jungen Menschen, oft nach Jahren des Leidens und der Diskriminierung, endlich auch biologisch eins werden mit sich.
Annette Schneider über die Ausstellung mit Fotografien von Walter Scheels. Leben, so heißt sie, zu sehen ab morgen im Haus der Fotografie in Hamburg bis zum 3. Oktober.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Louvre in Paris hat Tafeln mit dem Namen der umstrittenen US-Pharmaunternehmerfamilie Sackler entfernt. Damit reagierte das Museum auf Proteste von Künstlern, die den Louvre aufgefordert hatten, sich von dem Konzern zu distanzieren. Dessen Schmerzmittel Oxycontin gilt als eine Hauptursache der Opioidkrise in den Vereinigten Staaten. Wie der Louvre bestätigte, wurden mehrere Namenstafeln entfernt. Dort, wo das Abmontieren nicht möglich gewesen sei, habe man den Namen Sackler überklebt. Nach mehr als 1,5 Jahren Untersuchungshaft muss der türkische Intellektuelle und Kulturmäzen Osman Kavala weiter im Gefängnis bleiben. Das entschied das Gericht am Hochsicherheitsgefängnis Silivri. Eine Begründung gab es zunächst nicht. Karin Sens.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Proteste auf dem Taksim-Platz im Zentrum von Istanbul mitorganisiert und finanziert zu haben. Ziel sei damals gewesen, die türkische Regierung von Recep Tayyip Erdogan zu stürzen. Mit Kavala gibt es 15 weitere Angeklagte in diesem großen Verfahren. Sie alle sind auf freiem Fuß. Rund 250 Unterstützer waren zum Gericht auf dem Gelände des Hochsicherheitsgefängnisses Silivri bei Istanbul gekommen. Sie hatten während der Verhandlung nach Statements von Anwälten immer wieder applaudiert.
Der Schauspieler Kevin Spacey muss sich nicht mehr vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage gegen den 59-Jährigen wegen sexueller Nötigung fallen gelassen. Ein damals 18 Jahre alter Mann hatte Spacey vorgeworfen, ihn 2016 in einem Restaurant betrunken gemacht und dann unsittlich berührt zu haben. Katharina Wilhelm.
Grund für die Einstellung des Verfahrens war offenbar auch die unklare Beweislage. Das mutmaßliche Opfer gab an, auf dessen Handy das Geschehene gefilmt zu haben. Die Polizei konnte diese Daten aber nicht mehr auffinden. Es sind nicht die einzigen Vorwürfe, die gegen Spacey vorgebracht werden. Insgesamt sind mehr als 30 Vorwürfe öffentlich, in denen Spacey mit sexuellem Missbrauch in Verbindung gebracht wird. In einigen Fällen wird noch ermittelt.
Kevin Spacey ist vor allem durch seine Arbeit in der Serie House of Cards und durch seine Filme Die üblichen Verdächtigen und American Beauty bekannt. Der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda eröffnet in diesem Jahr das Filmfestival von Venedig. In seinem Film La Vérité spielen Catherine Deneuve, Ethan Hawke und Juliette Binoche mit. Die Premiere wird am 28. August im Lido stattfinden, teilte Festivaldirektor Alberto Barbera mit. Koreeda gewann im vergangenen Jahr mit seinem Film Shoplifters die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Dieser Film war auch für einen Oscar nominiert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wie geht's weiter am Haus der Kunst in München? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur Freunde des Hauses, sondern auch die Mitarbeiter. Ein Drittel soll entlassen werden, hieß es unlängst. Eine neue künstlerische Leitung ist derzeit auch nicht in Sicht. Schwierige Zeiten für das Haus also, das zwar keine eigene Sammlung hat, aber dennoch eins der wichtigsten Kunstmuseen Europas ist. Im März verstarb der einzige Leiter Okwo Enwesor nach langer Krankheit. Er hatte einerseits das Haus der Kunst für eine postkoloniale Sichtweise sensibilisiert, aber andererseits auch massive finanzielle Verluste eingefahren. Mein Kollege Tobias Krone beobachtet seit langem die Entwicklungen am Haus der Kunst in München. Herr Krone, 2/3 der Belegschaft des Hauses könnten demnächst entlassen werden. Das sind fast 50 Leute, zum Teil langjährige Mitarbeiter. Ich vermute mal, dass die Stimmung jetzt dort am Haus eher sehr schlecht ist, nachdem ja der Interimsleiter Bernhard Spieß anfangs freudig begrüßt wurde.
Ja, Sie sagen es, die Leute sind aufgebracht. Die Aufsichten sollen outgesourced werden. Bernhard Spieß versucht zwar, dass möglichst viele von den externen Dienstleistern dann übernommen werden, aber sicher ist das halt nicht. Er selbst möchte sich konkret noch nicht dazu äußern. Er hat mir aber vor einem guten Monat mal ein größeres Interview gegeben und da hat er es schon so andeuten lassen, er müsse im Haus der Kunst halt jeden Stein umdrehen zurzeit.
Das geht durch Sparmaßnahmen, das geht dadurch, dass man sehr genau guckt, sind Maßnahmen, die man hier im Haus ergreift, wirtschaftlich oder nicht. Ich bin gehalten, letztendlich jede Dienstleistung, die hier im Hause erbracht wird, auf ihre Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Da bin ich bei.
Ja, und übrigens auch in anderen Museen in München sind die meisten Aufsichten schon outgesourced. Das muss man dazu sagen. Der Betriebsrat findet das natürlich überhaupt nicht gut. Er ist sehr enttäuscht, denn eigentlich hatte man ja die Hoffnung, dass jetzt eben das Gegenteil eintritt, nämlich eine faire Bezahlung nach Tarifvertrag. Das wäre deutlich mehr Geld als die 11,85 Euro Stundenlohn, die so eine Aufsicht jetzt verdient. Das ist ziemlich unterstes Lohnniveau in einer Stadt wie München.
Das heißt, Bernhard Spieß muss im Moment eigentlich eher den Mangel verwalten. Als Gestalter kann er dann gar nicht so in Erscheinung treten?
Nee, also dafür wurde er auch nicht geholt vom Bayerischen Kultusministerium vor gut einem Jahr, sondern er ist ja auch bekannt dafür, dass er so einen Laden finanziell wieder in Schwung kriegt. Die künstlerische Leitung übernehmen zurzeit vor allen Dingen die Kuratoren und ja, das ist eben sein Job gerade.
Sie sagen, die künstlerische Leitung übernehmen die Kuratoren. 2 geplante große Einzelausstellungen, Adrian Pieper und Joan Jones, wurden aus Kostengründen aber bereits abgesagt. Gibt es denn momentan überhaupt eine künstlerische Linie am Haus der Kunst?
Ja, ich würde schon sagen, also jetzt mit der El Anatsui-Ausstellung diesen Sommer, die sehr, sehr beliebt ist. Das ist ja die größte Ausstellung eines afrikanischen Künstlers in Europa jemals, eine größte Einzelausstellung. Da hat das Haus der Kunst schon nochmal sozusagen die Linie von Ukwi in Wesor sozusagen vollendet. Das ist in gewisser Weise sein Vermächtnis und diese Ausstellung läuft ja auch noch. Aber es gibt natürlich schon, jetzt Sie sagen es, diese beiden Ausstellungen, die haben schon Lücken sozusagen ins Programm auch reingerissen, die man natürlich versucht, so ein bisschen zu kaschieren mit etwas längeren Ausstellungen. Es gibt eine Ausstellung der Schweizerin Miriam Kahn, das ist eine Gegenwartskünstlerin, später Markus Lüppertz, eine umfassende Retrospektive, wieder mal eines Künstlers aus der Düsseldorfer Schule nach der großen Immendorf-Retrospektive letztes Jahr. Ich würde sagen, wahnsinnig aufregend ist es diesen Herbst jetzt nicht, aber es ist auch klar, dieses Jahr will Spieß nochmal sparen, um dann der künftigen künstlerischen Leitung den Rücken freizuhalten für 2020. Dann soll auch dieser Verlust von 1 Million Euro wieder im Großen und Ganzen ausgeglichen sein.
Haben Sie denn schon eine Ahnung oder eine Idee, wer diese zukünftige künstlerische Leitung sein könnte? Gibt es da schon irgendwie Namen, über die verhandelt wird?
Also noch tagt die Findungskommission und das tut die natürlich ohne Öffentlichkeit, weil da geht es natürlich auch um Lebensentwürfe von den Kuratorinnen oder Kuratoren, die dann möglicherweise dann künftig die Direktion übernehmen. Was aber schon mal am Haus der Kunst ein Fortschritt ist, ist, dass es überhaupt eine Findungskommission gibt, die nach klaren Vorgaben des Kunstministers jetzt diese Nachfolge sucht. Da loben sogar die Grünen den Kunstminister von der CSU, Bernd Siebler, der dem Aufsichtsrat des Hauses der Kunst vorsitzt, eben dafür, dass er da eine neue Transparenz reingebracht hat. Bei Envesors Berufung vor einigen Jahren, da war es ja noch eine Entscheidung, die völlig hinter verschlossenen Türen ablief, auch wenn man Envesor dann natürlich künstlerisch als absoluten Glücksfall bezeichnen kann. Aber jetzt läuft das anders ab, trotz der Transparenz an Leuten, die da jetzt sitzen. Das ist also ein ziemlich globales Kuratorium, kann man sagen, dringt da noch nichts nach außen.
Ich habe es ja eingangs gesagt, dass unter Ukwi in Wesor massive finanzielle Verluste eingefahren worden sind. Weiß man denn inzwischen, hat man dieses finanzielle Debakel inzwischen mal aufgearbeitet? Weiß man, wie das dazu kommen konnte?
Naja, aus dem Haus der Kunst war klar zu vernehmen, dass Ukwi in Wesor zwar ein wirklich visionärer Kurator war, aber sehr nachlässig war in Finanzfragen. Es gab zum Beispiel keinerlei Übersichten über die Ausgaben. Es flatterten dann immer wieder vergangenes Jahr Rechnungen rein für Bildversicherungen, die keiner mehr auf dem Schirm hatte. Auch gab es keine Ausschreibungen für den Transport der Bilder, um Preise zu drücken. Ukwi in Wesor hat auch bei den Ausstellungen selbst gern aus dem Vollen geschöpft. Seine Postwar-Ausstellung war 3-mal so teuer wie veranschlagt. Das ging im Museum vor. Die Frage ist aber auch sehr spannend, wie konnte das der Aufsichtsrat und dann letztlich auch der bayerische Staat, der dem Aufsichtsrat vorsitzt, wie konnte der das sehenden Auges geschehen lassen? Und da will man sich nicht mehr dazu äußern. Also der jetzige Kunstminister Siebler, der tatsächlich damit auch nichts mehr zu tun hat, der hat mir im Interview gesagt, na, er möchte jetzt nach vorne blicken, er habe gelernt aus den Fehlern. Aus dieser Blackbox ist also nichts mehr rauszubekommen, was die vergangenen Minister da getan haben oder auch gelassen, um in Wesor so ins finanzielle Desaster laufen zu lassen.
Dann schauen wir beide, Tobias Krone, auch noch mal kurz in die Zukunft des Museums. Was glauben Sie, wann kann dieses Haus der Kunst in München wieder normal weiterarbeiten?
Also ich gehe davon aus, dass 2020, also kommendes Jahr, dann die finanzielle Situation so wieder steht und dann möglicherweise schon jetzt im Laufe dieses Sommers noch wird auch der Name stehen der Person, die künftig dieses Haus leiten soll, eine künstlerische Führungsposition, und dann wird ab kommendem Jahr sicherlich das Haus der Kunst auch wieder mit ähnlicher Spannung und auch einer ähnlichen Avantgarde-Aufstellung arbeiten. Ich denke, das wird man dann überbrückt haben und darauf ist man schon sehr, sehr gespannt.
Von Hoffnungen auf künstlerischer Seite und zugleich neuen Enttäuschungen bei den Mitarbeitern. Tobias Krone berichtete uns von der Situation am Haus der Kunst in München und die von ihm erwähnte Ausstellung mit Arbeiten des ghanaischen Künstlers El Anatsui ist nur noch bis zum 28. Juli zu sehen. Wenn Sie in München sind, gehen Sie unbedingt hin, schauen Sie sich das an. Vielen Dank, Tobias Krone.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir schauen hier in Fazit ein letztes Mal in diesem Sommer zum Festival nach Avignon. Heute Abend stand dort eine neue Arbeit des kongolesischen Choreografen Faustin Linjekula auf dem Programm, Histoire du Théâtre Deux, so der Titel, etwas doppeldeutig, also Geschichte des Theaters oder vom Theater. Vor 18 Jahren gründete Linjekula in seiner Heimat eine Plattform für Tanz, Theater, Performance und Video, das Studio Kabako. Warum, das erklärt der Künstler so.
Aujourd'hui au Congo, on peut pas dire qu'il y a une politique culturelle.
Im heutigen Kongo gibt es so etwas wie Kulturpolitik nicht. Nur private Initiativen erhalten die Kultur am Leben. Wir alle erwarten überhaupt nichts mehr von der Regierung und sagen uns, dann machen wir es halt selbst. Was auch immer das ist, wir besetzen den öffentlichen Raum und sind damit auch auf dem Feld des Politischen aktiv. Das dürfen wir nicht aufgeben, auch wenn uns nur wenige zuhören. Denn wenn wir aufgeben, dann ist die Chance gleich null, dass sich da etwas ändert.
Si on abandonne, il n'y a aucune chance que ça change.
Soweit Faustin Linjekula. Seine neueste Produktion ist gerade erst zu Ende gegangen. Eberhard Spreng war für uns im Publikum. Schönen guten Abend nach Avignon.
Guten Abend.
Herr Spreng, die Uraufführung von Histoire du Théâtre Deux sollte ja eigentlich schon im Frühjahr in Genf stattfinden. Dort hatte Milo Rau mit der Reihe Histoire du Théâtre begonnen, mit Reflexion zur Geschichte, aber auch das Theater zum Theater selbst. Damals gab es Visaprobleme, die Produktion kam nicht zustande. Jetzt also hat es für Avignon geklappt. Was für eine Geschichte des Theaters erzählt denn der kongolesische Künstler? Eine afrikanische Geschichte?
Ja, es ist ganz eindeutig seine eigene Geschichte. Er ist im Kongo groß geworden, er ist 1974 geboren und in diesem Jahr ist auch das Ballet National du Zaïre, das zaïrische Nationalballett, gegründet worden. Das war so etwas wie eine Propagandaaktion des großen Mobutu. Wir erinnern uns noch an die wunderbare Leopardenmütze dieses afrikanischen Monarchen. Und der benutzte eigentlich dieses Ballett ein bisschen, um ein Propagandainstrument zu haben, um so etwas wie eine Nationbildung Geschichte zu erzählen. Da geht es um so einen Gründungsmythos, der dieses Ballett auch erzählen sollte. Und das wird auf der kleinen Bühne hier in Avignon, auf dem Spielort der Cour Minerale, nachgestellt. Es ist eigentlich ein bisschen mehr so etwas wie dokumentarisches Theater. Faustin Linjekula entführt in seine Kindheit. Das Ballett selbst hat er allerdings erst bei Fernsehaufzeichnungen in den 80er Jahren entdeckt. Und er hat sich gesagt, nachdem er von Milo Rau gefragt worden ist, was könnte ich denn erzählen zur Geschichte des afrikanischen Tanzes? Und er kam halt auf diese Geschichte mit dem Ballet National du Zaïre.
Linjekula arbeitet ja gerne grenzüberschreitend. Mit welchen Mitteln erzählt er denn diese Geschichte des National Ballet du Zaïre?
Ja, was ich schade fand, er kommt nicht selbst auf die Bühne. Es hätte mich natürlich interessiert, ihn auch als Person, als derjenige, der die Geschichte jetzt befragt, wenn er selbst auf die Bühne auch käme. Aber er hat drei alte Tänzer des ersten Ensembles auffinden können und er bringt sie auf die Bühne. Diese Körper sind natürlich viel älter geworden. Wir sehen zum Teil Schwarz-Weiß-Projektionen von damaligen Aufnahmen, die gemacht worden ist. Parallel sieht man eine oder mehrere Tänzer auf der Bühne. Die Körper haben sich verändert von diesem jungen, schlanken, der jungen, schlanken Dame. Das ist eine ältere Dame geworden, ein bisschen dicklicher ist sie geworden. Aber wir merken auch, der Tanz hat sich nicht verändert. Und da ist vielleicht eine der wesentlichen Aussagen auch dieser kleinen Arbeit. Es kommt eigentlich überhaupt nicht auf den Körper an. Es kommt auf den Ausdruck an, auf die Energie. Also da erzählt er etwas Wesentliches über Tanz. Und ansonsten erklärt Oscar van Rompuy, ein belgischer, weißer Schauspieler, ein bisschen auch von der Geschichte rings um die Gründung des Nationalballetts.
Vor zwei Tagen gab es Outside, da waren Sie ganz begeistert von Cyril Serebrennikov. Heute Faustin Linjekula mit seiner neuen kleinen Produktion, wie Sie sagen. Hat sie diese Produktion heute überzeugt im Reigen der vielen, die Sie gesehen haben?
Nein, sie ist meiner Meinung nach nicht ganz fertig geworden, weil was mich interessiert hätte, wie er aus diesem doch sehr von Folklore geprägten Ansatz dieses Nationalballetts dann zu seinen Tanzkulturen des afrikanischen Tanzes heute kommt, wie seine persönliche Entwicklung innerhalb der Ästhetik des afrikanischen Tanzes sich verändert und entwickelt hat, das hätte mich persönlich doch auch noch sehr interessiert. Und das ist in dieser Inszenierung, in dieser Arbeit nicht zu erfahren.
Dann ein letztes kurzes Wort, Herr Spreng, rückblickend auf dieses Festival. Was für ein Jahrgang war das?
ein schwieriges Jahr. Es gibt zwei gute Meldungen. Wir sehen in vielen Schauspielschulen, die auch mit ihren Abschlussarbeiten hier auf dem Festival präsent sind, die Diversität ist in den französischen Schauspielschulen absolut angekommen. Die Kinder der Migration sind mit auf den Bühnen Frankreichs. Das ist eine sehr gute Aussage. Die zweite Aussage, die wichtig ist, viele Premieren und Uraufführungen, damit auch Risiko des Festivals. Das ist auch etwas Wunderbares. Was nicht aufgegangen ist, ist dieser kuratorische Anspruch, dass wir mit den alten griechischen Mythen sozusagen in das Heute eingreifen können. Dazwischen stellt sich keine wirkliche Verbindung her.
Das Festival in Avignon für uns beobachtet von Eberhard Spreng. Herr Spreng, ganz herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In München soll ein Forum Humor und komische Kunst entstehen, erfahren wir aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Was bedeutet die Überschrift »Bleibt das Lachen im Haus stecken«? Hannes Hintermeier klärt auf. Das Gebäude ist da, das Geld noch nicht. In der Münchner Viehbank soll diese völlig neuartige Einrichtung, eine Mischung aus Dauer- und Wechselausstellung, Café, Akademie und Agentur, entstehen. Das stattliche Ziegelgebäude aus dem Jahr 1913 wurde als geeigneter Ort gefunden. Der Satiriker Gerhard Polt hat mit Forum Humorum den passenden Begriff kreiert. Er sagt, Demokratie ist ohne Humor gar nicht denkbar und Humor macht immun gegen Radikalismus. Die Reihe der Unterstützer ist lang. Der Bayerische Rundfunk will Partner sein. Die Privatsender Pro7 und Sat1 wollen ihren Comedy-Nachwuchs dort schulen lassen. Eckhard von Hirschhausen unterstützt mit seiner Stiftung Humor hilft heilen das Projekt. Noch geht es ums Spendensammeln, bevor der Verein Forum Humor und komische Kunst und dessen Leiter Reinhard G. Wittmann den Tempel des Humors eröffnen können. Die Neuzürcher Zeitung berichtet ebenfalls von einer Neugründung. Am Schreckensort von Babi Yar nahe Kiew soll eine Gedenkstätte für die dort 65.000 Ermordeten entstehen, schreibt der Historiker Bert Hoppe. Und bisher sei man mit dem historischen Ort rücksichtslos umgegangen. Eigentlich sei der Bau einer solchen Gedenkstätte überfällig, meint der Autor. Denn bis jetzt gäbe es in Kiew keinen Ort, an dem man sich umfassend über dieses größte Massaker des Zweiten Weltkrieges informieren kann. Nun entsteht unter maßgeblicher Förderung des Kiewer Bürgermeisters und Ex-Boxers Vitali Klitschko ein Memorial Center. Derzeit läuft ein Architekturwettbewerb, für deren Jury Daniel Liebeskind gewonnen wurde. Das Projekt sei schon allein deswegen so dringend, mahnt der Autor, um endlich den Erinnerungskrieg zu beenden, der seit 1991 tobt. In Babi Yar haben die verschiedenen Gruppen inzwischen 30 Denkmäler errichtet, um jeweils ihre Opfer zu gedenken. Das waren neben rund 40.000 Juden, zehntausende sowjetische Kriegsgefangene, Roma, Psychiatriepatienten, Kommunisten und eine Reihe von ukrainischen Nationalisten. Dem Gedenken an Tote stellen wir Geburtstage entgegen. Maren Kreumann wird 70 und zeigt jetzt erst recht, wie man aus Haltung kluge Unterhaltung macht, lobt Christine Dössel in der Süddeutschen Zeitung, die Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin, von der der Tagesspiegel berichtet, dass sie die erste deutsche Satirikerin mit eigener Sendung im Fernsehen war. Im Gespräch mit Gunda Bartels sagt die Geehrte, ich bin keine notorische Beauty, und setzt noch einen drauf mit der Bemerkung, es ist ein Statement, den Leuten Winkschwappel zuzumuten, gemeint sind die lockeren Oberarme. Andererseits verkündet sie, eigentlich finde ich das Alter super, ich habe so viele Entwicklungsmöglichkeiten, darf neue Sachen machen. Bestimmte Weiblichkeitsvorgaben müsse sie nun nicht mehr erfüllen. Ihr Fazit, nun kann ich wirklich die sein, die ich sein will. In der Taz lobt Anselm Lenz die Jubilarin als Antifaschistin, Antisexistin, Antipopulistin und Antikapitalistin. Runde Geburtstage geben immer wieder Anlass, sich mit der Person und dem Werk zu beschäftigen, an Leistungen zu erinnern, bevor sie von der Vergangenheit verschluckt werden. An diesem Freitag erinnern sich die Feuilletons der Süddeutschen Zeitung und der Welt ausführlich an das Erzählgenie des bürgerlichen Realismus Gottfried Keller, der vor 200 Jahren in Zürich geboren wurde. In der Welt porträtiert Wolf Lepenies den Künstler als Bürger und erwähnt, aus ihm wurde nach einem verhunzten Bildungsweg doch noch etwas. Keller avancierte nach seinem Bildungsroman Der grüne Heinrich zum Schweizer Staatsschreiber. In der SZ erinnern Rezensenten an drei seiner wichtigsten Werke und Hannelore Schlaffer hebt hervor, statt männlichen Stolzes lernen Gottfried Kellers bescheidene Helden weibliche Vernunft.
Genau, ein Hoch auf die weibliche Vernunft. Das war Fazit mit Susanne Burkhardt und mit Songs vom Debütalbum des US-amerikanischen Duos Black Pumas. Hier sind sie noch einmal mit Colors. Ich wünsche eine gute Nacht.